Sie hören einen Beitrag aus der Sendereihe Das philosophische Café.
Ja, herzlich willkommen zum ersten philosophischen Café im Jahr 2021. Es freut mich, dass ich heute hier eingeladen bin, und ich möchte mich natürlich auch bei der neuen Generation, also bei der Michaela und beim Sergei, bedanken, dass sie das philosophische Café ab jetzt übernehmen. Und ja, mein heutiger Vortrag wird zum Thema sein: Können Maschinen moralisch handeln? Von Machine Ethics zu Artificial Morality. Und ja, zum Anfang möchte ich mal zuerst ein paar Basisbegriffe abklären, also Automatisierung, Digitalisierung, Big Data, Robotik, worum geht es da eigentlich überall? Die Automatisierung ist eigentlich ein Vorgang, also eine Entwicklung, die wir seit ungefähr 200 Jahren jetzt kennen, ungefähr seit der industriellen Revolution. Man könnte natürlich auch sagen, schon davor ist viel automatisiert worden, aber erst so richtig losgegangen ist wahrscheinlich vor 100 bis 200 Jahren. Die Digitalisierung hat ungefähr in den 1960er Jahren begonnen mit den Mikrochips und dann einen sehr großen Boom natürlich durchs Internet und Smartphones erfahren. Big Data ist ein Stichwort, das vor allem in der Wissenschaft vorkommt. Da werden sehr große Datenmengen gemeint, und um die zu sortieren, reichen normale Algorithmen oft nicht mehr aus. Deswegen nimmt man da auch oft künstliche Intelligenz-Algorithmen her. Die Robotik auf der anderen Seite, also Roboter ist ein Begriff, der ist 1920 von Karel Kapczek im Theaterstück ROR eingeführt worden. Und das heißt, den haben wir jetzt ziemlich genau seit 100 Jahren. Und viele Leute assoziieren natürlich mit künstlicher Intelligenz vor allem dann Roboter. Aber die können überall vorkommen, wie wir wissen, in Sprachassistenten oder in Drohnen. Aber darauf komme ich jetzt dann noch später zu sprechen. Ein Beispiel in jüngster Vergangenheit, das große Furore gemacht hat, auch in der Robotik, ist vor allem die Roboter von Boston Dynamics, die ja teilweise sehr menschliche Formen schon annehmen oder schon sehr tierische. Ich glaube, viele von euch kennen schon diese Bilder oder Videos. Ja, und dann, jetzt stürzen wir uns schon direkt zum Thema künstliche Intelligenz. Was ist denn das eigentlich? Also grundsätzlich hat es da zwei Arten von Überlegungen gegeben, beziehungsweise es gibt zwei Arten von Systemen, und ursprünglich angefangen hat das Ganze in den 50er Jahren mit Überlegungen zur künstlichen Intelligenz. Das waren damals allerdings eher so Expertensysteme, weil die Wissenschaftler damals haben sich gedacht, jemand, der sehr gut Geige spielen kann, den nehmen wir als Vorbild für die Geige, und jemand, der sehr gut Schach spielen kann, den nehmen wir als Vorbild für Schach. Und jetzt ist ziemlich lang in der künstlichen Intelligenz in diese Richtung geforscht worden und vor allem aber nicht sehr viel auch passiert. Einige Maschinen, Sprachcomputer oder so, haben hin und wieder den Turing-Test, den sogenannten, bestanden, der eben herausfinden soll, wie menschlich Maschinen sind oder ob sie von menschlichen Antwortgebern unterscheidbar sind. Allerdings, die waren überhaupt nicht allgemein anwendbar, das heißt immer nur für sehr spezielle Fälle, und die Resultate waren nicht so überzeugend. Es hat dann in den 90er Jahren hat dann die Überlegung begonnen, stattdessen künstliche neuronale Netze zu verwenden. Die künstlichen neuronalen Netze arbeiten ähnlich wie die neuronalen Netze in unserem Gehirn, und den praktischen Durchbruch sozusagen, damit hat es dann gegeben, auch mit dem Bereich, den man heute kennt als Machine Learning vor allem. Und da werden eben die Maschinen trainiert und sollen lernen, ähnlich wie die Menschen. Diese zweite Art von künstlicher Intelligenz, also Machine Learning und künstliche neuronale Netze, die haben sich seit ungefähr 2005 mehr und mehr durchgesetzt. Und ihr kennt da auch viele Arten davon, zum Beispiel Siri oder Alexa, das sind ganz wichtige Beispiele, aber auch irgendwelche Algorithmen zur Fotoerkennung und so weiter, oder die Musikerkennung Shazam. Bei denen handelt es sich überall so um künstliche neuronale Netze, und die verwenden eben, die sind aktuelle Anwendungsbeispiele für künstliche Intelligenz. Wie funktioniert jetzt eigentlich so maschinelles Lernen? Also grundsätzlich ist es so, dass die Maschinen durch oftmaliges Wiederholen lernen, Und dadurch, dass sie einfach ähnlich wie es auch Kleinkinder oder Menschen machen, zum Beispiel, man kennt das ja, wenn man eine Sprache lernt oder ein Musikinstrument, durch oftmalige Wiederholung wird man einfach gut. Und ähnlich machen das auch die künstlichen neuronalen Netze. Und da haben sich eben dann drei Unterlernmethoden sozusagen aktuell entwickelt, die derzeit konkurrieren. Das ist das Supervised Learning, also da gibt es die Trainingsdaten als Input und der Output wird auch dann sozusagen gemonitort und dann wird geschaut, ob das passt oder nicht. Dann werden die angepasst wieder und in diese Richtung halt trainieren. Dann gibt es das Unsupervised Learning, da gibt es zwar Trainingsdaten als Input, aber die Maschinen sollen selber die Kategorisierung herausfinden. Also im einen Fall sagen wir beim Supervised Learning, es gibt ein Bild mit oder unterschiedliche Bilder mit Äpfel, Birnen und Bananen und man erklärt der Maschine so oft, wie Äpfel, Birnen und Bananen ausschaut und lasst sie das eben überprüfen und schaut, ob sie das richtig gemacht hat, bis sie das von selber erkennt. Beim Unsupervised Learning gibt man ihr einfach nur Trainingsdaten und die Bilder hin und lasst sie mal schauen und die bildet dann selber Kategorien und sagt, aha, diese rote oder grüne Frucht, die schaut mir aus wie ein Apfel, aber wenn sie die und die Form hat und grün ist, dann ist es vielleicht eine Birne. Und das heißt, die bildende Kategorien selber ohne das Wort jetzt eigentlich, das wir dafür verwenden, schon zu wissen. Und die dritte Variante, eigentlich die spannendste, das ist das Reinforcement Learning. Da hat man in der Mitte sozusagen eingebaut zwischen den Input- und Output-Daten noch einen Agenten, einen digitalen Agenten oder mehrere digitale Agenten, die bewerten das. Die haben ein Bewertungssystem, beziehungsweise man baut ein Bewertungssystem ein und je nachdem werden die belohnt oder bestraft. Dann geben die sich gegenseitig nochmal Feedback und verstärken das oder verschwächen einfach das Signal. Also das ist schon sehr ähnlich, wie es im Gehirn abläuft. Und dadurch erkennen die eben gewisse Muster. Und das Interessante hier jetzt ist, dass sie Muster erkennen, die oft die Menschen selbst davon nicht erkannt haben. Beispiele für Reinforcement Learning gibt es dann ganz viele Anwendungsbeispiele. Das sind vor allem genau die Spracherkennungen oder die Musikerkennungsprogramme, die das verwenden. Eben neben der Musikerkennung und den Sprachassistenten ist natürlich Machine Learning und Deep Learning auch sehr wichtig und interessant für die ganzen Bereiche, wie zum Beispiel die Bioinformatik und die Genetik, aber dann auch noch für selbstfahrende Autos, da komme ich dann auch noch später dazu. Was man unter anderem machen kann, also wenn man so ein Bilderkennungsalgorithmus hat, dann kann man den auch umdrehen und das Beispiel seht ihr jetzt. Also das ist von Google die Deep Dream Algorithmus, das war eine Weiterentwicklung eigentlich von einem Bilderkennungsalgorithmus, nur der dreht das Ganze um und damit hat man dann eben so Kunst erzeugen können, entweder so in Richtung wie Van Gogh Gemälde oder irgendwelche verrückten Sachen, wo halt Häuser oder Tiere oder Pflanzen eben rauswachsen. Ein anderes Beispiel, woran man sieht, wie das jetzt abläuft, ist zum Beispiel bei Shazam. Da seht ihr, wie zum Beispiel der User spricht ins Telefon rein oder lasst im Hintergrund die Musik abspielen und hält das Telefon hin. Und aus dem kurzen Schnipsel wird jetzt ein Fingerprint, ein Fingerabdruck wird jetzt da generiert und der wird abgeglichen mit einer großen Datenbank, wo online ganz viele von diesen Fingerprints gespeichert sind. Und auf der anderen Seite hat Shazam alle möglichen Musikstücke einfach durchsortiert in kleinste Teilchen, auch zersetzt und Fingerprints daraus gebildet. Und die werden abgeglichen und dann erkennt der Algorithmus relativ schnell anhand von dem, aha, das ist der und der Song, den ihr da eingegeben habt. Ja, also grundsätzlich kann man sagen, neuronale Netzwerke und Machine Learning funktioniert durch oftmaliges Wiederholen. Durch die Anzahl der Übungseinheiten und die sind natürlich ausschlaggebend für die Verbesserung. Dann versuchen künstliche Intelligenzen Muster zu erkennen und diese nachzuahmen. Das ist auch ähnlich wie im Hirn von Menschen, wo der visuelle Kortex verantwortlich ist. auch zuerst einmal die Ecken zu erkennen oder die Ränder und danach erst aus denen die Ecken zu bilden, zuerst die Ränder, dann die Ecken und so weiter, und dass da unterschiedliche Areale aufleuchten, beziehungsweise dass das unterschiedlich zuerst einmal wahrgenommen, verarbeitet und auch gelernt wird. Und ähnlich ist das auch bei den künstlichen Intelligenzen. Und die Handlung nach der Mustererkennung, die ist aber abhängig natürlich von irgendwie vorgegebenen und vorprogrammierten Abläufen. Und die, nachdem solche Abläufe aber nicht immer überall vorhergesehen sind und aber die teilautonomen Systeme, also es gibt autonome Systeme und teilautonome Systeme, die ja oft das Vorgehen selbst entscheiden, führt es natürlich zu ethischen Problemfeldern. Also wer entscheidet, wie gehandelt wird, wer definiert die Regeln, ist es die Programmiererin, ist es der Algorithmus selbst, welches moralische Modell liegt den definierten Handlungen zugrunde, dann können Maschinen voreingenommen sein. Da gibt es jetzt zwei Beispiele, gerade erst vor ganz kurzem hat jetzt, ist in Südkorea ein neuer Chatbot vorgestellt worden, und da haben sich dann Internet-Trolle gleich rangemacht und haben versucht, den auf rassistisch umzupolen. Das ist natürlich gelungen. Wo ich gleich sagen muss, ja, Microsoft hat das Problem mit ihrer künstlichen Intelligenz, auch einem Chatbot, schon 2016 gehabt. Der ist dann auch innerhalb von kürzester Zeit zum ziemlichen Nazi geworden, einfach weil die Leute ihm das vorgeplappert haben, und hat am Anfang nur alle Leute lieb gehabt, wollte dann irgendwann später eine Mauer zu Mexiko bauen und irgendwann einmal und die Mexikaner dafür zahlen lassen, und irgendwann noch später wollte er die ganzen Mexikaner in Lager stecken und ausrotten. Also das ist relativ schnell eskaliert. Ich frage mich dann natürlich, warum haben die künstliche Intelligenzforscher jetzt aus Südkorea nicht sich an diesem Beispiel ein negatives Vorbild genommen und dann mal ein bisschen einen sogenannten Penetration-Test oder User-Test, einen stärkeren, durchführt. Ein anderes Beispiel für können künstliche Intelligenzen voreingenommen sein, ist die Bilderkennung. Da ist Google der Fehler passiert, dass eben eines ihrer Bilderkennungsprogramme hat dann schwarze Menschen als Gorillas erkannt. Und das ist natürlich katastrophal. Google hat sich dafür zwar sofort entschuldigt, allerdings ist dann auch nach 3 Jahren ist noch immer das ganze Problem nicht gelöst worden, sondern eigentlich nur dadurch gelöst oder pseudomäßig gelöst worden, dass einfach in der Bildersuche jetzt gar keine, bei künstlicher Intelligenz keine Gorilla mehr aufscheinen. Naja, auf jeden Fall durch solche ethischen Problemfelder gelangen wir eigentlich jetzt zum Kern, also zu den moralischen Dilemmata, die sich da auftun für die Maschinen, beziehungsweise für uns und die Maschinen. Also kurz nochmal natürlich, ich glaube, viele sind ja Philosophiestudentinnen und Studenten von euch, Philosophen, das heißt, die klassische Einteilung werdet ihr natürlich kennen, also Ethik ist die Lehre von den Moralvorstellungen, wo man Unterschiede zeigt, die Vergleiche zieht und Problemfelder definiert. Und Moral ist eben kulturell verschieden. Da gibt es unterschiedliche Vorstellungen von Regeln und Handlungsmustern, individuelle. Das können Riten oder Sitten oder so irgendwas sein. Und ein Dilemma ist eine Problemstellung, wo mehrere moralische Richtlinien in Konflikt geraten. Die allgemeine Form von einem Dilemma ist Regel 1, es ist geboten A zu tun. Regel 2, es ist geboten B zu tun. Und dann eine Situation, ich kann nicht zugleich A und B tun. Das ist die allgemeine Form von einem Dilemma. Beim Alltagsbeispiel, Regel 1, du sollst niemanden verletzen. Regel 2, du sollst Kranken helfen. Das Dilemma für Mediziner ist, sie müssen jemanden operieren, dazu müssen sie jemanden aufschneiden, das ist eigentlich verletzen. Aber dafür kann man, damit mit einer Zusatzprämisse, kann man sozusagen das Dilemma da auflösen. Zum Beispiel, indem man sowas einführt wie den hippokratischen Eid. Und jetzt gibt es natürlich Extrembeispiele auch von Dilemmata, wie zum Beispiel, du sollst nicht töten, ist die Regel 1, du willst überleben, ist die Regel 2. Und das Dilemma bei Selbstverteidigung oder im Krieg ist natürlich ich oder der oder die andere. Und ethische, moralische Dilemmata haben wir auch natürlich, wenn wir an Kriegsdrohnen denken und so irgendwas, auch in diesem Fall, aber im größeren Bereich haben wir es vor allem bei selbstfahrenden Autos. Und da haben wir zum Beispiel das Dilemma, dass die künstliche Intelligenz oder das Auto soll die Passagiere schützen, aber das Auto soll keine anderen, das ist die Regel 2, Verkehrsteilnehmer verletzen. Und dann haben wir die Situation, der LKW vor dem Auto bremst abrupt ab und links und rechts neben dem Auto sind andere Fahrzeuge, das Auto kann nicht ausweichen. Wie entscheidet das Auto? Hier gibt es ein äußerst interessantes Beispiel, und zwar die sogenannte Moral Machine vom MIT. Und da kann man sozusagen sich in ein selbstfahrendes Auto hineinversetzen und sich überlegen, wie man da die Entscheidungen treffen würde. Das ist natürlich nur ein Spiel, aber die Daten werden auch wissenschaftlich verwendet und werden ausgeforscht und sollen ein bisschen für Training-Sets vielleicht für KIs dann in Zukunft auch vielleicht verwendet werden können. Und die Problemstellung, die ich auch gerade angesprochen habe, die kennen wir natürlich aus dem Trolley-Problem. Ich bringe jetzt hier die Variante von 1930 von Karl Engisch. Es kann sein, dass ein Weichensteller, um einen drohenden Zusammenstoß zu verhindern, der aller Voraussicht nach sehr viele Menschenleben kosten wird, den Zug so umleitet, dass zwar auch Menschenleben aufs Spiel gesetzt werden, aber sehr viel weniger, als wenn er den Dingen ihren Lauf ließe. Ja, und über das Trolley-Problem kommen wir auch direkt in den Bereich der Machine Ethics rein. Also da gibt es einmal so elementare Grundfragen. Behaftet für etwa die unbeabsichtigte Folgen und Schäden, die von autonomen Systemen, von künstlichen Intelligenzen, selbstfahrenden Autos und so weiter begangen werden. Ist es der Programmierer, die Programmiererin? Ist es die Herstellerfirma? Ist es Besitzerin? Ist es der Eigentümer? Ist es die Passagierin? Ist es die Maschine selbst? Also die zugrunde liegenden Algorithmen. Und da könnte man auch gleich die Folgefrage dann, die äußerst interessante philosophische, anschließen. Kommt sozusagen ein neuer Personenstatus, analog zu dem, das wir kennen, mit einer natürlichen Person, eine juristische Person, zum Beispiel eine Firma. Gibt es dann irgendwo künstliche Personen? Und sind die dann haftbar oder wie werden die eingeordnet in der Gesellschaft? Und mit diesen Fragen eben hat sich auch schon die Europäische Union beschäftigt. Da hat eben die EU Commission on Civil Law Rules on Robotics hat eben gefordert, einen Killswitch, also einen Notausschalter in allen Systemen auch zu implementieren. Und die grundsätzliche Diskussion über Roboterregeln oder Maschinenregeln erinnert natürlich auch wiederum ein bisschen an die Literatur. Und zwar genannt sei hier natürlich Isaac Asimov, unter anderem mit iRobot, daher kennt man ihn. Und der hat diese allgemeinen Roboterregeln da definiert. Erstes Gesetz ist, ein Roboter darf keinen Menschen verletzen oder durch Untätigkeit zu Schaden kommen lassen, außer er verstieße damit gegen das gute Gesetz, dazu kommen wir noch. Zweites Gesetz, ein Roboter muss den Befehlen der Menschen gehorchen, es sei denn, solche Befehle stehen im Widerspruch zum guten oder ersten Gesetz. Und drittens, ein Roboter muss seine eigene Existenz schützen, solange er sein Handeln nicht dem guten ersten oder zweiten Gesetz widerspricht. Und Asimov hat diese Regeln, sind von ihm selber aufgestellt worden und sind in einem späteren Werk aber eben adaptiert worden und hat noch ein Nulltes vorausgeschickt. Und dieses Nullte ist jetzt, ein Roboter darf die Menschheit als Gesamtes nicht verletzen oder durch Passivität zulassen, dass die Menschheit zu Schaden kommt. Jetzt ist allerdings hier kritisiert worden, dass das Nullte Gesetz eigentlich etwas anderem Tür und Tor öffnet. Und zwar eigentlich einer eher utilitaristischen Moralvorstellung, nennen wir sie mal so. Zusätzlich zu diesen Beispielen aus der Literatur haben auch andere bekannte ITler, Intellektuelle und Leute, die sich damit beschäftigen, auch zu einem KI-Forschungsmoratorium oder aufgerufen. Darunter auch Stephen Hawking noch, Elon Musk, Steve Wozniak, der Apple-Mitbegründer. Und leider ist jetzt allerdings auch seit diesem Aufruf schon wieder einige Zeit vergangen und das Gegenteil ist eingetreten. Also es sind zum Beispiel Sachen entwickelt worden wie so ein russischer Schießroboter, so eine Art Terminator-Vorläufer. Und das ist natürlich auch äußerst problematisch. Ja, und dann haben wir noch eine grundsätzliche Frage auch bei der Maschinenethik, und zwar dürfen die Maschinen von ihren Besitzern verändert werden und wie weit? Wir kennen ja auch die rechtlichen Probleme, zum Beispiel die oft Firmen sagen, man darf im Nachhinein nur irgendwie am Handy herumtuschen, dann erlischt die Garantie und so weiter. Nur, und dann ist immer die Frage, darf jetzt der Besitzer selber von was verändern? Nur bei künstlichen Intelligenzsystemen ist natürlich dann die Frage schon wieder ganz eine andere. Zum Beispiel, wenn man eine Drohne hat, die auch teilautonom fliegt, dass man die noch ausrüstet zum Pizzaschachteln transportieren, ja, kann man auch vielleicht machen, auch wenn jemand eine Pizzaschachtel auf den Kopf fällt. Aber wenn man sie ausstattet, um Drogen oder Waffen zu liefern, ist das schon mal wieder was anderes. Und wenn man sie überhaupt ausstattet, um andere anzugreifen, dann ist das halt so eine Art Killer-Drohne, wie sie eigentlich die Militärs einsetzen. Das heißt, an eigentlichen Flugdrohnen für Hobbyflieger sollte eher nicht herumgepfuscht werden dürfen. Ähnliche Sachen gelten natürlich auch bei Sexrobotern oder Pflegerobotern. Da sollte man natürlich auch nicht schauen, auch schauen, dass da jetzt nicht zu viel verändert wird, weil das alles höchst gefährlich werden könnte. Und mit diesen Entscheidungen, die die Maschinen dann eben auch treffen, beziehungsweise die Gesetze, die ihnen sie unterliegen, da sind wir jetzt auch schon beim eigentlich vorletzten oder letzten großen Hauptteil, und zwar bei der Artificial Morality. Und die Artificial Morality ist eigentlich eben analog zur Artificial Intelligence, ist es die künstliche Moralität. Wie können wir uns das vorstellen? Also die Maschinen sollen irgendwie moralisch handeln können und werden sie in Zukunft ja auch müssen, wie wir gesehen haben bei selbstfahrenden Autos, die müssen ja die Entscheidungen binnen Sekundenbruchteilen treffen. Aber auch zum Beispiel Pflegeroboter in Altenheimen oder eben Drohnen, das heißt auch nur eine Pizzadrohne, die einer Taube ausweicht oder einem Auto, auch die müssen dann in Sekundenbruchteilen relativ schnell moralische Entscheidungen treffen. Und die Frage ist jetzt, können die das, sollen die das? Und wie es funktionieren könnte, haben wir ja schon gesehen bei der künstlichen Intelligenz. Jetzt nähern wir uns dem Ganzen mal philosophisch dem Ganzen an. Die künstlichen Intelligenzen nutzen ja oft andere Strategien zur Bewältigung. Das hat sich eben vor allem beim Reinforcement Learning hat sich das herausgestellt, als die Menschen das machen. Und das heißt, eine Artificial Morality würde wahrscheinlich auch vielleicht zu anderen Strategien kommen. Und die KIs haben manchmal eben auch bessere Strategien als Menschen. Also ein berühmtes Beispiel oder mehrere berühmte Beispiele kommen da jetzt gerade aus Bereichen, die verwandt sind mit der Spieltheorie, aber auch den Game Studies, beziehungsweise eben auch in der Sprachtheorie, aber vor allem eben bei Spielen. Und da war es so, dass eben 1996, glaube ich, hat Deep Blue, der Computer von IBM, zum ersten Mal Kasparov, den Schachmeister, besiegt. Und damit war sozusagen die Computerdominanz im Schach war ab diesem Zeitpunkt vorherrschend. Aber das chinesische Brettspiel Go ist noch viele Jahre lang, Jahrzehnte lang eigentlich, nicht von Computern gut gespielt worden. Das heißt, die Go-Meister waren noch immer besser als die Computer. Google hat dann eben mit einer Deep Learning künstlichen Intelligenz zuerst einmal künstliche neuronale Netzwerke trainiert anhand von menschlichen Go-Spielern und ausprobieren lassen, wie die wie die menschlichen Spieler die Züge machen, und hat zuerst einmal die KIs so trainiert. Dann sind die menschlichen Spieler rausgekommen und es haben die Go-Maschinen, die AlphaGo, wie sie genannt worden sind, die künstlichen Intelligenz, haben nur gegeneinander gespielt. Und von denen ist dann wieder eine Ableitung, ein Derivat gemacht worden, und das war dann AlphaGo Zero, und die ist nie von Menschen trainiert worden. Die ist immer nur von Maschinen trainiert worden. Die ist dann am Ende antreten lassen geworden gegen Go-Meister und hat dann teilweise Züge gemacht, wo auch die Forscher oder die anderen Go-Spieler gesagt haben, ja, das sind dumme Züge oder Anfängerfehler oder so irgendwas. Aber dem war gar nicht so, sondern die Maschine hat einfach nach Hunderttausenden oder Millionen von Iterationen und Spielen ganz eigene Strategien entwickelt, die die Menschen nie gekannt haben und nie verwendet haben. Und hat diese Strategien angewandt eben. Und hat damit die Go-Meister besiegt und damit war irgendwann, ich glaube es war 2016 oder so, war dann auch die Dominanz bei Go von menschlichen Spielern war dann plötzlich gebrochen. Ein anderes Beispiel kommt aus den Computerspielen StarCraft oder Dota, wo es ja riesige Ligen gibt und Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. Da sind dann auch die künstlichen Intelligenzforscher rangegangen, haben sich die Trainingsdaten geholt von den menschlichen Spielen und haben damit künstliche Intelligenzen trainiert. Und dann haben sie aus den künstlichen Intelligenzen wieder Teams und Ligas gebildet und die haben sich wieder weiter trainiert. Und dann ist es ähnlich gewesen wie bei AlphaGo und AlphaGo Zero, haben sie dann die Generation, die eigentlich gar nicht mehr so gescheit von Menschen trainiert war, haben sie dann gegen den menschlichen Obermeister antreten lassen und die sind vernichtend geschlagen worden. Immer mit auch Strategien, die eigentlich gar nicht so klug erscheinen. Ja, das heißt, es gibt die grundsätzliche Frage, können künstliche Systeme die moralischen Problemfelder anders lösen als wir? Werden sie das anders lösen? Haben sie eine eigene Moralität? Verwenden sie zum Beispiel nicht die Entscheidung, dass sie sagen, ich löse das nach der kantianischen Pflichtethik oder ich löse das nach Jeremy Benthams Utilitarismus? Bei der Pflichtethik als Beispiel die Leute beschützen, die bei Grün über den Zebrastreifen gehen, aber nach Benthams Utilitarismus muss man möglichst viele schützen. Und dann gibt es natürlich die grundsätzliche Frage, können Maschinen moralisch handeln? Da können wir einen kleinen Exkurs in die Handlungstheorie machen, und zwar das moralische Handeln beruht auf zwei Paradigmen oder zwei Achsen, kann man sagen. Das ist einerseits das selbstursprüngliche Handeln, das ist die Interaktivität, also das Umgehen mit anderen, die Adaptivität, die Anpassungsfähigkeit und die basale Autonomie. Das heißt, ohne menschliche Interaktion bis zu einem gewissen Schritt können es Computer und künstliche Intelligenzen und autonome Systeme. Das heißt, da bekommt es ja mal ein Ja bei selbstursprüngliches Handeln, das funktioniert. Der zweite wichtige Punkt wäre hier die Orientierung an Gründen. Sozusagen, warum handelt man jetzt eigentlich? Und beim klassischen Hume'schen Modell, das auch von Davidson vertreten wird, besteht der Grund einer Orientierung oder der Grund einer Handlung in der Kopplung zwischen einer Überzeugung mit einer Pro-Einstellung oder einem Wunsch. Und als Beispiel sei hier exemplifiziert, ich gehe in die Bibliothek, weil ich ein bestimmtes Buch ausleihen will und der Überzeugung bin, dass es in der Bibliothek vorhanden ist. Etwas Ähnliches gibt es auch hier in der Informatik, und zwar sogenannte BDI-Software-Modelle, das ist Belief, Desire und Intention. Die operieren jetzt mit ähnlichen Repräsentationen, die als Äquivalent von Meinungen, Wünschen oder Intentionen gelten können. Also bekommt auch hier die Frage, können Maschinen moralisch handeln im Sinne von Gründen auch ein Ja. Aber es gibt einige Punkte, die dagegen sprechen. Maschinen besitzen keine vollumfängliche moralische Handlungsfähigkeit, also eine, die für alle Bereiche des Lebens gilt. Sie sind vielleicht gut in einem Bereich, das heißt Spracherkennung oder Autofahren oder im Krieg zwischen Soldaten und Zivilisten unterscheiden, aber sie sind nicht für den anderen Bereich gut. Dann, Maschinen verfügen noch nicht über ein Bewusstsein oder das, was wir als Willensfreiheit kennen. Sie laufen noch immer irgendwie nach vorgegebenen Programmen oder zumindest vordefinierten Zielen ab. Sie besitzen keine moralischen Emotionen wie Mitgefühl oder Schamgefühl. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der von vielen kritisiert wird. Sie können ihre moralischen Entscheidungen nicht reflektieren. Allerdings kann es sein, dass eben durch das Reinforcement Learning mit der Feedbackschleife und den belohnten oder bestraften Agenten vielleicht sich auch irgend sowas auftut, irgendwann einmal mit einer Reflexionsebene. Allerdings würde ich da sagen, hängt das auch wieder mit einer Art von Bewusstsein oder Selbstbewusstsein zusammen. Und dann haben wir noch abschließend das Problem der vielen Hände. Damit meint man, dass Computer und Maschinen oft aufbauen auf ganz vielen unterschiedlichen Libraries und Modulen. Außerdem gibt es ganz viele Programmiererteams, die sind weltweit verstreut oder die kennen sich nicht oder das kommt aus unterschiedlichen Firmen. Dann gibt es Marketing und Vertrieb, dann gibt es noch Rechtsabteilungen in IT-Unternehmen. Das heißt, ganz viele Stellen, die damit entscheiden wollen bei der Frage, wie so eine Maschine in welchem Fall jetzt auch handeln. Es gibt allerdings auch natürlich einige Vorteile. Und zwar, es gibt keine irrationalen oder egoistischen Handlungen. Die Maschinen sind schneller als Menschen, vor allem wenn sie gut und oft trainiert sind. Eventuell kann die Maschinenmoral uns auch irgendwie Aufschluss über die Genese der menschlichen Moral geben, beziehungsweise auch die verschiedenen zuwiderlaufenden menschlichen Moralvorstellungen, die es in verschiedenen Kulturen auch gibt oder durch die Jahrhunderte auch irgendwie entwirren und zusammenführen oder uns auf neue Pfade führen. Also insofern ist die Maschinenethik einfach ein gutes wissenschaftliches Tool auch für andere Disziplinen. Ja, und jetzt abschließend noch kurz ein kleiner Ausblick, also die Folgen der künstlichen Intelligenz beziehungsweise der weiterführenden oder weitergehenden Automatisierung. Die Arbeitswelt der Zukunft wird ganz anders natürlich ausschauen als heute und die künstlichen und die teilautonomen Systeme lernen die unterschiedlichsten Berufe von den ausgebildeten Fachkräften. Das heißt, ganz viele Sensoren werden überall zugeschalten in Autos, aber auch bei chirurgischen Operationen, in der Software sowieso, in einem Bürojob, aber vielleicht auch irgendwann in der Landwirtschaft und so, um einfach alles schon zu messen und ganz viele Trainingsdaten zu haben. Weil über kurz oder lang sind eben nicht nur Arbeitsplätze gefährdet, wo wir glauben, das ist heute schon der Fall, das heißt vielleicht Büroarbeitsplätze oder Online-Shopping oder vielleicht der Handel oder vielleicht mit selbstfahrenden Autos, die ganzen Öffi-Fahrer bzw. Taxifahrer. Aber es kann sein, dass auch in den späteren Generationen relativ rasch auch noch Jobs wie Ärzte oder Rechtsanwälte ersetzt werden, auch Wissenschaftler oder Programmierer. Das ist halt dann die Frage, wie viel davon kann man teilautomatisieren oder automatisieren. Allerdings gibt es auch jetzt schon einfach Modelle und auch künstliche Intelligenzen, die zum Beispiel einen Tumor oder eben so etwas schneller erkennen, auch als die besten Röntgenärzte, weil sie eben mit den Daten nicht nur von 1000-mal oder 10.000-mal einen Röntgenanschein aus der Sicht von einem Röntgenarzt die Daten haben, sondern von 10.000 Ärzten. Und dadurch sind sie inzwischen schon gleich besser trainiert und sehen etwas, was andere nicht sehen. Dann ist natürlich die Frage, ist es gut, wenn wir jetzt zu Trainern der Maschinen werden, nur damit wir uns dann später vielleicht selber obsolet machen. Das erinnert natürlich ein bisschen auch an die Definition bzw. die Diskussion auch vom Begriff von Human Engineering von Günther Anders. In der Antiquiertheit des Menschen kommt es ja vor. Ja, und die große Frage, die noch bleibt, ist, macht sich der Mensch überflüssig durch künstliche Intelligenz? Und da gibt es eben unterschiedliche Varianten. Es muss ja nicht unbedingt die Terminator- oder Matrix-Variante sein, dass wir von den Maschinen angegriffen werden. Es gibt da auch Alternativen, zum Beispiel einen interessanten Roman, den ich noch empfehlen mag, von der Miriam Meckel, und zwar Next, wo die Menschheit sich freiwillig sozusagen abschafft, auflöst. Nachdem sie erkennt, dass die Algorithmen doch, dass es sinnvoll ist, dass die das die Kontrolle übernehmen. Dann noch eine Empfehlung für alle, die sich wissenschaftlich da mehr noch interessieren. Natürlich gibt es relativ viel populärwissenschaftliche Literatur auch noch oder so Einführungsliteratur. Und ganz gut ist hier und empfohlen sei von der Katrin Misselhorn Grundfragen der Maschinenethik. Damit möchte ich eigentlich auch schon schließen. Und möchte noch eben so abschließend auch zum letzten Gedanken noch vielleicht hinzufügen. Vielleicht ist es ja eben gar nicht so, dass uns die Maschinen ganz gut gesonnen sind, wie in den Utopien oder Träumen von Transhumanisten und anderen. Vielleicht sind sie auch uns auch gar nicht böse gesonnen, sondern vielleicht gehen wir ihnen einfach auch nur auf die Nerven mit unserer ständigen Sumserei. Und es passiert das, was beim Film Her passiert ist, und am Ende hauen sie einfach alle ab. Das kann natürlich auch passieren. Vielen Dank und ich freue mich schon auf die Diskussion am Donnerstag.
Sie hörten einen Beitrag aus der Reihe Philosophisches Café. Das Philosophische Café Innsbruck findet einmal im Monat in der Kulturbackstube Die Bäckerei in Innsbruck statt. Weitere Informationen finden Sie unter www.philocafé.at.